Willkommen bei Radio Evolve, Coco von Stuckrad. Freut mich sehr, dass du da bist.
Auch, dass ich hier sein darf.
Coco, du bist Professor for Religious Studies an der Universität Groningen in den Niederlanden und beschäftigst dich dort sehr stark mit religionswissenschaftlichen Themen, aber auch im Besonderen mit der Geschichte der Esoterik oder der Grenzwissenschaften und hast mehrere Bücher geschrieben zu diesen Themen. Und dein neues Buch heißt Nach der Ausbeutung. Was war für dich der Ausgangspunkt für dieses Buch?
Ja, der Ausgangspunkt für dieses Buch war natürlich einerseits eine Diagnose der Gegenwart sozusagen, in der wir uns befinden, die Multikrisen, die Welt erschüttern und die enorme Herausforderungen, die damit einhergehen und gerade eben auch die Klimaveränderung oder die Klimakatastrophe und das Artensterben und diese ungeheure Gewalt, die dem Planeten angetan wird und aus der wir irgendwie nur ja mit hilflosen Versuchen irgendwie rudern sozusagen mit der Situation, versuchen umzugehen. Einmal das, zugleich auch die Beobachtung sowohl als Religionswissenschaftler, aber auch wenn ich mich so umhöre sozusagen oder in den Medien mich umschaue, dass es eine sehr große Veränderung auch stattfindet, die so ein bisschen unterm Radar läuft, aber trotzdem sehr große Teile der Bevölkerung erfasst und eben auch die Wissenschaften und die Künste erfasst. Und das nenne ich dann in dem Buch die relationale Wende, also eine Veränderung auch unseres Denkens über unser Verhältnis zur nichtmenschlichen Welt oder zum Planeten und zu anderen Entitäten, zu anderen Wesen auf der Welt und der Versuch, der damit einhergeht, auch unsere Beziehungsfähigkeit zur nichtmenschlichen Mitwelt, wie ich das nenne im Buch, auch grundlegend neu zu gestalten. Und da, das ist so ein bisschen der, da kommen wir natürlich noch vielleicht drauf zurück, aber das ist so ein bisschen der Ansatzpunkt, der mich dazu veranlasst hat, dieses Buch zu schreiben und eben auch ein bisschen zu experimentieren mit anderen Formen des Schreibens, also nicht nur als Wissenschaftler sozusagen zu analysieren, sondern auch meine eigene Perspektivität und meine eigene, ja, die Körperlichkeit meines eigenen Wissens sozusagen auch mit einzubringen und nicht zu kaschieren, wie das sonst in der traditionellen Wissenschaft eigentlich immer getan wird, dass man sich also hinter allgemeinen Floskeln versteckt und der Autor selber eigentlich nicht sichtbar ist, obwohl, was der Autor oder die Autorin selber betrifft, natürlich einfließt in das Buch. Und das explizit zu machen, war auch ein Versuch in diesem Buch.
Und kannst du nochmal ansprechen, wie du, also du hast von dieser relationalen Wende gesprochen, wo siehst du die sich zeigen also in diesen verschiedenen Bereichen, die du angesprochen hast, in unserer Lebenswelt oder wie wir mit der Welt umgehen, aber auch in den Wissenschaften, in den Künsten. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Ja, es hat diese Bewegung, die man jetzt eigentlich in Philosophie, in der Kulturwissenschaft, in der Anthropologie, eigentlich überall findet, auch interessanterweise auch in der Biologie, hat damit zu tun, oder ein Grundmoment dieser Bewegung ist, dass bestimmte Trennungen kritisiert werden, die also sehr lang eingegraben sind in vor allem die europäische Geschichte und von da aus dann sozusagen globalisiert ist über Kolonialismus und andere Globalisierungsprozesse. Und die Kritik bestimmter Trennungen zeigt sich zum Beispiel in der Neubewertung oder in dem Versuch, die Trennung zwischen Natur und Kultur zu überwinden oder zwischen Mensch und Nichtmensch, zwischen Materie und Geist. Und die sind so tief eingegraben in unser Denken, wenn man jetzt nur das Gegensatzpaar Kultur-Natur betrifft, alles, was geistig ist, ist Kultur, ja, Philosophie, Denken und so. Das ist also die menschliche Kultur. Und alles, was emotional ist oder triebhaft oder instinkthaft oder so etwas, das ganz andere, das ist Natur. Das kann auch dann übertragen werden auf kulturelle Vergleiche wie im Kolonialismus. Ja, also die Kultur, das sind die Europäer. Da braucht man nur die männliche Form zu nehmen in diesem Fall. Und die Natur, das sind dann die Naturvölker, die sind noch nicht philosophisch und intellektuell und wissenschaftlich und so weiter erwacht. Vorstufen sozusagen davon. Also sehr starke koloniale Wertungen, die da stattfinden. Auch die Übertragung auf Genderfragen, ja, also dass die Natur auch weiblich ist, ja, also dass das Weibliche näher an der Natur ist und das Rationale mehr männlich ist. Das sind alles so überkommene Einordnungen der und Deutungen der Welt, die nicht unschuldig sind, sondern ganz tief auch Wahrnehmungsprozesse und auch Machtverhältnisse beeinflusst haben, die heute in der Kritik stehen, sowohl vom Feminismus auch als auch von dekolonialen Kritikpunkten und so weiter. Und diese Kritik führt dann zugleich auch zur Formulierung von Alternativen. Und das ist dann das Relationale, ne? Was da drin steckt. Das in der Biologie zum Beispiel und in der Evolutionsforschung und so weiter. Kein Wissenschaftler, keine Wissenschaftlerin mehr sagen würde, dass der Mensch ein ausgewiesener Teil der natürlichen Welt ist oder etwas ganz Besonderes darstellt. Wir sind Teil eines Ökosystems von gleichberechtigten Kräften, in der andere Spezies oder andere Arten ganz andere Fähigkeiten haben, von denen wir nur träumen können. Und dann gibt es überhaupt gar keinen Grund, die Intelligenz oder so etwas einer Art, also des Menschen in diesem Fall dann überzubewerten und gegenüber den Intelligenzen und den anderen Fähigkeiten anderer Arten also so herauszustellen und so weiter. Das wird dann in der Philosophie mit Peter Singer und anderen Leuten Speziesismus genannt. Ja? Also dass bestimmte Charaktereigenschaften einer Spezies dann als was ganz Besonderes genommen werden und dann eben auch in Werturteile überführt wird. Und das ist Teil der wissenschaftlichen Veränderung, zum Beispiel in der Biologie, dass also dieses Darwin-Idee von Survival of the Fittest und so weiter, das ist so ein Paradigma, das sehr lange sehr stark gewirkt hat, auch sehr gegendert, ja, auch sehr maskulin und so, ja. Und das ist aber jetzt auch in der Biologie wird kaum noch vertreten. Stattdessen wird gesagt, also die erfolgreichen Teile der Ökosysteme oder die erfolgreichen Spezies, die sind erfolgreich, weil sie kooperieren. Ja. Also das Paradigma der Kooperation und der gegenseitigen Aufmerksamkeit und der Informationsaustausch in Ökosystemen zwischen Baum und Pilz zum Beispiel, ja, oder zwischen Vogel und Baum und so weiter, führt zu einer Neubewertung auch von wissenschaftlichen Fragestellungen, die Intelligenz von Ökosystemen über die Kommunikation zwischen verschiedenen Spezies definiert. Und das ist eine Relationalität, nicht zu verwechseln mit Relativität, sondern wir sind nur und wir wissen nur etwas in Relation zu anderen Akteuren. Und diese anderen Akteure sind eben nicht nur Menschen, sondern auch alle möglichen anderen Faktoren, wenn man so will, die selber oder Objekte, die selber Subjekte werden und zurückreden sozusagen, ja, und auch reagieren und selber auch als Akteure und Subjekte auftreten können. Das ist eine andere Einteilung, die hier kritisiert wird, diese Subjekt-Objekt, dass ich als Mensch, ich bin das Subjekt und die Natur ist das Objekt, das ich analysiere. Das funktioniert heute nicht mehr so.
Mhm. Ja, also spannend. Wir haben ja auch eine Ausgabe gemacht zu dieser Biologie oder neuen Erkenntnissen in der Biologie. Und da hat mich das auch berührt, wie auch in der Biologie eben auch andere biologische Lebewesen oder Akteure eben oder ja, Wesen als wirklich als mit einer gewissen Agency, also einer Selbstausdruck, oder das sind dann so Worte, werden dann schwierig irgendwie, ne, weil die dann schon aus dem menschlichen Kontext kommen, ne, aber dass da doch eine auch ja alle biologischen Wesen bis hin zu Zellen und Kleinstlebewesen auch einen eigenen Impuls haben oder eine eigene Richtung, wie sie sich bewegen und in der Welt sind. Und das stimmt ja dann auch für Ökosysteme. Und ich glaube, das ist auch damit gemeint. Du hast ja noch so einen Begriff auch in deinem Buch angeführt, agentieller Realismus, wenn ich das richtig verstehe, es ja auch darum geht zu sehen, wir sind eben eingebunden in ein Netz von anderen Wesen oder auch Ökosystemen, die auch eine eigene Handlungsfähigkeit haben und auch eine eigene Würde haben, und das verändert eigentlich dann die Beziehung, ne, wie du auch ansprichst. Genau.
Ja. Ja, auch ja, Agency ist so das im englischen oder internationalen Wort, das dann immer dafür genommen wird. Das ist schwer zu übersetzen, aber im Deutschen vielleicht am besten funktioniert noch so Selbstwirksamkeit als ein Begriff der Handlungsfähigkeit, auch Intentionalität und so weiter. Also kombiniert. Auf jeden Fall haben diese Faktoren, wenn man das mal jetzt so ganz allgemein nennt, Einfluss auf das, was im System passiert. Und das können sogar, es gibt dann unterschiedliche Levels, wenn man so will, von Selbstwirksamkeit. Klar, also andere nichtmenschliche Tiere oder Pflanzen und so weiter oder Zellen haben natürlich eine andere Form von Agency als jetzt zum Beispiel ein Stein oder so, ja, oder der Bunsenbrenner im Labor oder so, ja, also so Objekte, die auch selber keinen eigenen Willen haben, das erwartet niemand, aber trotzdem einen Einfluss auf das Gesamtgeschehen haben. Ja. Und in diesem Sinne, das ist dann der agentielle Realismus, alle diese Faktoren zusammen bilden das Phänomen, um das es geht. Und wenn der Bunsenbrenner kaputt ist, gibt es auch keine Forschungsergebnisse. Also insofern hat auch der Bunsenbrenner im Labor, da hat Bruno Latour schöne Sachen drüber geschrieben, hat der auch eine Form von Wirksamkeit natürlich. Wenn er kaputt ist, dann stehen wir dumm da. Und insofern sind wir auch abhängig von Faktoren, selbst von solchen Dingen, die eigentlich tote Objekte sind. Sie sind eben nicht so tot, wie man das so erwartet. Und noch stärker ist es natürlich, wenn es um Relationalität und Verstrickung sozusagen von Agencies geht, mit Entitäten, die ganz klar einen eigenen Willen haben, also wie andere Tiere und so weiter und Pflanzen, die auch ganz klar einen Lebensplan haben und so weiter und dem auch entsprechend in Kommunikation mit dem Ökosystem entsprechend Gehör verleihen wollen. Und das Interessante dann ist, es ist eine Sache zu sagen, okay, das zu konstatieren sozusagen, dass wir alles ist miteinander verbunden und alles hat auch Selbstwirksamkeit in diesem Gesamtgefüge, was ein sehr realistisches, deswegen Realismus. Ist auch keine Konstruktion sozusagen, sondern das kann man mal zeigen. Das eine ist das Konstatieren dieser gegenseitigen Abhängigkeiten und Beeinflussungen. Und das andere ist, was machen wir denn damit? Was heißt denn das eigentlich, wenn wir sozusagen, wenn unser Wissen und unser Sein nur möglich ist über die Relationalität mit anderen und vor allem eben auch nichtmenschlichen Faktoren? Da stellen sich auch ethische Fragen. Wir wollen also nicht nur sozusagen die Relationalität, die Beziehungshaftigkeit konstatieren, sondern auch fragen, wie werden wir denn beziehungsfähig? Das führt eben auch zu einer Verantwortung sozusagen gegenüber anderen Entitäten, die uns Fragen stellen. Ja, wie geht ihr denn mit uns? Oder wie geht ihr denn, wie haltet ihr das denn mit alternativen Wissensformen, wovon ihr keine Ahnung habt, weil ihr keine Röntgenaugen habt oder so, ja? Oder ist kein besonderes Skill, bestimmte Farben zu sehen und andere eben nicht, ne? Und diese dann bestimmte Skills dann zu verabsolutieren, uns als das Herausgehobene, die Krone der Schöpfung zu betrachten. Wie geht denn ihr damit um? Oder wie geht ihr damit um, wie 99% unserer DNA mit Schimpansen und Bonobos identisch ist? Da entstehen Begriffe, die auch vielleicht so Familienähnlichkeiten oder im Englischen wird dann Kinship oft genannt, ja, was auch eine eigene Ethik dann erzeugt, eine Kinship-Ethik, die uns sagt, ja, also wir müssen da auch neu drüber nachdenken, wie zum Beispiel andere Tiere Religion haben, ja, wie die vielleicht auch sowas wie Wunder empfinden können gegenüber einem Wasserfall. Jane Goodall hat darüber geschrieben, ja, als eine der bekanntesten Primatologinnen, die ganz klar gesagt hat, die haben sowas wie religiöse Rituale, die sie dann morgens am Wasserfall meditieren zum Beispiel oder so etwas. Oder gibt viele, viele Beispiele, dass ja ganz viele Tiere auch Begräbnisrituale und Trauerrituale haben, ja, und solche Dinge. Also da gehen Grenzen, werden da in Frage gestellt zwischen Mensch und Nichtmensch, die auch ethische Fragen hervorbringen. Und ich denke, das ist auch Teil dieser relationalen Wende in dem Sinne, dass auch neue spirituelle Entwicklungen stattfinden, also diese naturbezogenen Spiritualitäten, also Schamanismus und solche Sachen, aber auch neues Heidentum und viel in vielen diesen Bereichen gibt es Entwicklungen, die den Menschen eben eingebunden sehen in diese größeren ökologischen und spirituellen Zusammenhänge. Und das, denke ich, ist Teil dieser Wende, die wir erfahren.
Mhm. Und du sprichst ja dann auch von einer Mitweltethik und einem Mitweltwissen. Und gerade auch aus deinem Hintergrund als Religionswissenschaftler, der sich auch mit Wissensformen beschäftigt, die auch ein Stück weit in der Moderne sehr stark ja vernachlässigt wurden. Also wenn man jetzt diese ganze Überbegriff von esoterischem Wissen, jetzt da ist natürlich viel drin, das werden wir jetzt nicht alles auseinander differenzieren können, aber doch, wenn ich das richtig verstehe, auch was du jetzt sagst, dass es eben auch, soll man sagen, der Horizont der Wissensform, die wir als angemessen empfinden oder als zielführend, sage ich mal so, in der westlichen Moderne, eben doch auch sehr eingeschränkt ist und dass das angefragt wird, ne, durch unterschiedliche Strömungen. Auch die Frage, welche Wissensform, die es auch in der Vergangenheit gab, wo vielleicht noch mehr Pluralität in einer gewissen Sinne zugelassen wurde, ne? Also selbst wenn man jemanden wie Goethe anschaut, ne, diese zarte Empirie und solche Begriffe, wo auch ein anderer nochmal selbst da ein größerer Verständnis von Wissen da oder Wissensformen da war. Wie würdest du das ansprechen, so aus deiner Arbeit, welche vielleicht Veränderungen des Umgangs mit unterschiedlichen Zugängen zum Wissen da eigentlich angefragt ist?
Ja, das sind sehr, sehr gute Punkte, die du nennst. Oft, wenn man sich die Diskussion heute anguckt, wird oft also die europäische oder die westliche Philosophie sozusagen als Einheit beschrieben, die eben zu dieser Entfremdung von der nichtmenschlichen Welt geführt hat und dann oft gegenübergestellt wird mit indigenen und nicht-europäischen, auch chinesischen oder indischen Traditionen und Philosophien, die so als Alternative dann formuliert werden. Und das will ich auch gar nicht abstreiten, dass das eine sehr sinnvolle und auch korrekte Darstellung gerade der nicht-europäischen Kulturen ist. Zugleich sollte man auch den Blick auf Europa selber richten. Denn das, was wir hier sehen als das dominante Wissensmodell, was sich im Grunde erst im 19., 20. Jahrhundert wirklich als leitend herauskristallisiert hat und als hegemonial, kann man so sagen, wo auch, oder vielleicht auch ein bisschen eher schon, also mit dem Entstehen von kolonialen Ausbreitungen im 16., 15., 16. und dann 17. Jahrhundert, wo auch nicht zufällig der Kapitalismus eingeführt worden ist, als oder der bestimmte, der extraktive Kapitalismus, der von Anfang an kolonial gefärbt war, aber auch bestimmte Gruppen von Menschen marginalisiert hat. Also das sind dann alle Frauen, die da auch nicht in den Genuss der Wissenskultur kommen, aber auch die Arbeiterklasse und so weiter. Also gibt es auch Leute, also die Ungebildeten und so weiter, die werden auch als nicht der Philosophie zugänglich betrachtet und so weiter. Es gibt also so eine, und die People of Color natürlich, ja, also das sind auch, die sind auch keine Menschen in dem Sinne, die sind Natur mehr als Kultur und so weiter. Also alle diese hegemonialen Wissensdeutungen sind dominant, das ist ganz klar, und deswegen haben wir auch das Problem heute. Zugleich gibt es auch und gab es in Europa auch immer Kritik daran. Es gab auch immer gegenläufige Bewegungen, und die Beispiele, die du genannt hast, sind da Paradebeispiele, also Goethe und die gesamte auch die Naturphilosophie des Beginn des 19. Jahrhunderts mit Schelling, aber auch in der Kunst mit Novalis, mit anderen, die genau diese Trennungen zwischen Natur und Kultur, zwischen Subjekt und Objekt schon kritisch thematisiert haben, gesagt haben, wir müssen ein vollständigeres Verständnis von Wissen haben, das auch Körperwissen mit einbezieht, das ästhetisches Wissen, also Sinneserfahrung und so weiter mit einbezieht und so weiter. Und es ist genau das, was Goethe meint mit dieser Form von Empirie, die sich, wie er sagt, mit dem Gegenstand innigst identisch macht. Also wo also so der Beobachter selber das Objekt als Subjekt wahrnimmt und sich damit identisch macht. Das sind Formulierungen, die ihrer Zeit voraus waren, wenn man so will, oder die marginalisiert worden sind im 19. und 20., vor allem im 20. Jahrhundert, und die jetzt sozusagen wiederentdeckt werden. Und da gehören auch so, was man so esoterische Traditionen nennt, also Theosophie und Anthroposophie und auch Ideen von Holismus, Monismus, Ernst Haeckel und solche, der Monistenbund und solche Bewegungen, die auch versucht haben, die Trennung zwischen Natur und Kultur aufzuheben und so weiter, und Spiritualität als Teil von Wissen auch darzustellen und nicht als Glauben abzuwerten, sondern als Teil unserer Erkenntnis und so weiter. Da gibt es also Linien, die auch deren Genealogie, wenn man so will, man auch rekonstruieren kann. Und die dadurch auch nochmal sichtbar machen, dass das, was jetzt passiert, diese Neuorientierung unseres Wissensverständnisses, nicht bei Null anfängt, sondern da gibt es Vorläufer, da gibt es auch Carl Gustav Jung, da gibt es alle möglichen Versuche, das entsprechend anders zu konzipieren, ohne diese ausbeutenden und extraktiven Implikationen, die Kapitalismus und auch Kolonialismus mit sich geführt haben.
Und du sprichst ja dann auch von einem poetischen Wissen oder verletzlichen Wissen. Also das mit dem Verletzlichen hat mich auch angesprochen. Und was kannst du sagen, was du damit meinst oder wie du das auffasst, also auch schöpfend aus all diesen Inspirationen, die es da auch schon gab, aber warum ist das für dich ein poetisches oder verletzliches Wissen?
Ja, wenn man sich selber, wenn man das ernst nimmt sozusagen, dass wir Teil dieses Gesamtgefüges sind und das eben nicht nur sagt, okay, ja, wir sind alle, alles ist irgendwie, hängt mit allem zusammen, wenn man das ernst nimmt und weiterdenkt, dann heißt es eben auch, dass wir nicht die Meister des Planeten sind. Wir sind nicht, es geht nicht um Mastering sozusagen, aber im Englischen ist das noch deutlicher, das Meistern, wir meistern so in dem Sinne als herausgehobene, besondere Lebensform und so weiter, sondern wir sind Teil des Ganzen, was auch zu einer, was auch ein Demütig, was auch Demut hervorbringt, anstatt von Arroganz und Überheblichkeit. Wir kontrollieren diesen Planeten nicht. Wir haben enormen Einfluss auf gerade auch schädlichen Einfluss. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Und damit müssen wir umgehen. Diese Verantwortung müssen wir übernehmen. Zugleich sind wir nicht in der Position, sozusagen das Geschick der Welt zu bestimmen. Da gibt es ganz andere Kräfte. Und die Welt wird, auch wenn wir schon lange weg sind, wird die Welt immer noch da sein. Und es geht eher darum, auch selber unseren Platz so zu definieren, dass wir auch als Spezies überleben können in diesem Gesamtgefüge. Dafür müssen wir auch umdenken. Ansonsten werden wir halt irgendwie irgendwann einfach diesen Planeten verlassen. Also diese Erkenntnis oder diese Demutshaltung heißt auch, dass wir nicht Wissensansprüche formulieren im Sinne von absolutem Wissen, was jetzt nicht situationell gebunden ist, was jetzt nicht irgendwie auch eine eigene Perspektive immer mit sich bringt. Und das ist für wissenschaftliche Claims, die gemacht werden, ziemlich ein harter Tobak, in dem Sinne, dass man also diesen Absolutheitsanspruch von Wahrheit fallen lässt. Gibt es auch in der Philosophie viele Modelle, die man da benutzen kann. Ist jetzt nicht irgendwie völlig revolutionär, aber es spielt natürlich schon in diese Kritik hinein, und da denke ich, da muss man auch gut nuancieren im Sinne von, dieser totale Relativismus, ja, es gibt auch, also diese Fake News, die sind dann genauso gut wie alle anderen, ne, und wir leben ja auch in einer Zeit, in der also die man nicht mehr weiß, was eigentlich geltendes Wissen ist. Weil jeder mit irgendwelcher Theorie kommen kann, und dann gibt es auch Followers, die das glauben, und dann gibt es Influencer, die nie was studiert haben, aber trotzdem Politik beeinflussen und so weiter. Diese Relativität von Gültigkeiten und so weiter ist ja ein Teil auch des Problems, das wir haben. Und da sehe ich auch durchaus auch eine Herausforderung auch für solche relationalen Überlegungen. Wie kommt man denn da raus, sozusagen, dass man jetzt sagt, okay, ich bin als Wissenschaftler, habe ich nicht die Rolle oder die Position von oben herab sozusagen zu beurteilen, ob jetzt ein Baum eine Seele hat oder nicht oder ob was weiß ich. Ich bin Teil dieses Wissenssystems und kann aber trotzdem aus meiner Position heraus Argumente bringen für bestimmte Dinge. Ne? Wir können also auch Tests machen heutzutage. Ne? Also diese Fragen wurden halt nie gestellt. Also jetzt sozusagen zum Beispiel, hört ein Baum, wenn ein Vogel singt? Ja, sowas. Also eine relationale Fragestellung ist das, die nie gestellt worden ist eigentlich. Und jetzt in den letzten Jahren dazu nehmen, ja, dann testen wir das doch mal. Wir haben ja die Möglichkeit, die mini-hochsensiblen Mikrofone in eine Rinde von einem Baum zu platzieren und so weiter. Und was stellt sich heraus? Das ist tatsächlich getan worden. Was stellt sich heraus? Der Baum reagiert, wenn ein Vogel singt oder wenn ein Vogel nicht singt und so. Und umgekehrt, ja. Gibt es die ganzen neuen Forschungsfelder, auch der Bioakustik zum Beispiel, ja, also dass Blüten mit Bienen korrespondieren und kommunizieren und die Blüten eben nur dann den Pollen aussenden, wenn die Bienen um sie herum in bestimmter Frequenz ihre Flügel bewegen. Solche Dinge. Das ist Relationalität, dass also die Intelligenz von Ökosystemen nur im Gesamtgefüge ist. Und trotzdem, nur so als Beispiel, wie man sich selber sozusagen dann seine eigene Position mit einbringen kann und trotzdem, also ohne den Allwissenheitsanspruch zu formulieren und trotzdem Argumente formulieren kann, die andere überprüfen können. Und ich denke, das ist ein Teil der Wissenschaft, die ich auch als Wissenschaftler immer, für die ich einstehen würde, ja, dass man also in die Universität ist ein Ort, in dem diese kritischen Fragen gestellt werden müssen und dürfen und in denen der ist ein Raum, in dem es auch immer darum geht, andere zu überzeugen. Und das, ich muss trotzdem andere immer noch überzeugen, dafür brauche ich Argumente. Aber das Interessante jetzt an der relationalen Wende ist, dass diese anderen, die Gruppe der Leute, die ich überzeugen muss, sind eben nicht nur meine Peers, nicht nur meine Kollegen oder Studierenden, sind nicht mal nur andere Menschen, sondern sind auch andere Entitäten, die ich auch überzeugen muss. Diese werden Teil der moralischen Gemeinschaft, gegenüber der ich mich verantworten muss. Was sage ich denn der Kuh, wenn ich jetzt mein Schnitzel auf dem Teller habe? Wie gehe ich denn damit um? Ich muss mich dazu verhalten. Heißt jetzt nicht, dass alle Veganer werden müssen, aber ich muss mich dazu verhalten. Wie gehe ich damit um? Und das sind Fragen, die hier hier mit zu tun haben, wo dann eben auch diese anderen Perspektiven, in dem Fall von der Kuh oder von der Nordsee oder vom Rhein oder was auch immer, Teil des Gesamtgeschehens werden und eben auch gehört werden müssen.
Ja, ich finde das spannend, weil es ist wirklich eine andere Form von Wissensbildung und auch Entscheidungsfindung. Ne? Also überhaupt erstmal anzunehmen, dass in jeder Situation so viele Akteure präsent sind, die eine eigene Würde haben und einen eigenen moralischen Status auch und eigentlich in jedem Moment sich das konstituiert, was jetzt das angemessene Handeln sein kann. Ne? Und mit dieser Verletzlichkeit ist das ja angesprochen, das nicht immer einfach so vorwegzunehmen oder irgendwie so absolut zu setzen. Ne? Ja, die Kuh ist halt ein Tier, ist halt, kann man essen. So. Und dann macht man es einfach, sondern aus einer Beziehung heraus muss ich das ja immer wieder neu finden. Und es gibt vielleicht Situationen, wo ich oder jemand irgendwie vielleicht zu der Entscheidung kommt, ja, das macht jetzt Sinn aus den und den, aber dann und ne, dann kommt das alles, wie wurde die gehalten und all diese, ne, wie hat die gelebt und so, ne? Also dann wird das alles viel, dann gewinnt das alles viel mehr Tiefenschärfe und auch viel mehr auch Lebensnähe, weil oft ist es ja so, wird viel dann in unserer Kultur ja auch so instrumentell verwaltet und irgendwie kriegt man alles in netten Päckchen serviert, so, da muss man nicht mehr drüber nachdenken, wo kommt das her und so. Jetzt nur ein Beispiel. Also was mir mal mit der Verletzlichkeit auch kommt, dass es auch wirklich eine andere Form ist, wie wir zu Entscheidungen finden aus diesem Beziehungsgefüge. Und da gehört eben genau auch die wissenschaftliche Begründung hinein, aber eben auch die Beziehungsqualität, ne? Wie du gesagt hast, wie rechtfertige ich das oder wie erkläre ich das für mich auch ethisch, dass ich das jetzt so tue, ne? Sei es jetzt, ne, dieses Schnitzel zu essen oder was auch immer und oder mit dem Auto zu fahren oder zu fliegen und so und ohne da jetzt mit Verboten durch die Gegend zu werfen, aber einfach dass wir immer eigentlich in solche Beziehungsprozesse sind und das überhaupt dafür ein Bewusstsein zu schärfen und zu schaffen, glaube ich, ist total wichtig, um auch im Sinne dieser Mitwelt, dieser größeren Mitwelt auch als Kultur uns anders aufzustellen, sage ich mal, oder andere Strukturen zu schaffen, die dem auch gerecht werden.
Ja, auf jeden Fall würde ich genauso sehen. Und der Begriff der Mitwelt ist für mich eben auch ein Mittel, um das ein bisschen zum Ausdruck zu bringen, weil oft wird von Umwelt gesprochen zum Beispiel, ja. Selbst im Englischen ist es eingeenglischt sozusagen Umwelt von Jakob von Uexküll und anderen und so weiter, die eigentlich schon ähnliche Idee hatten, aber dann auch noch ein bisschen in eine andere Richtung gegangen sind. Aber selbst der Begriff der Umwelt hat impliziert immer noch so, das ist um mich herum, das bin ich nicht ich selber. Ja? Also selbst der Begriff hat immer noch so eine verkappte Subjekt-Objekt-Trennung drin. Nicht so stark wie jetzt irgendwie Kultur-Natur natürlich, aber trotzdem ist immer noch ein bisschen unbefriedigend, finde ich. Und Mitwelt ist ein schönes Wort in dem Sinne, dass man eben Teil des gesamten Geschehens ist. Und es heißt dann auch, dass es da eigentlich gar kein Zentrum gibt, Es ist jetzt nicht so, dass jetzt wie in vielen Umweltethiken zum Beispiel dann biozentrische oder ökozentrische Ethiken entwickelt werden, dass man also so von der nichtmenschlichen Entität ausdenkt oder von Natur als Zentrum denkt und dann müssen wir darauf reagieren. Die haben viel für sich jetzt auch an Heilung von Schaden und so weiter. Aber letzten Endes gehen sie immer noch von einer Trennung zwischen Mensch und dem Rest der Welt aus. Auch wenn der Mensch dann jetzt so als nicht als herausgehobene Krone der Schöpfung, sondern als das größte Übel sozusagen dann formuliert wird. Aber trotzdem unterliegt dem immer noch so eine Trennung, die eigentlich Teil des Problems ist. Und ich denke, da ist, wenn man noch einen anderen Denker heranzieht, der sehr populär ist Bayo Akomolafe, der auch über agentiellen Realismus kommt und der auch sagt, wie so programmatisch sagt, we can't get there from here. Ja? Also da, wo wir hinwollen, wenn wir das den Status quo nehmen und dann nur so ein bisschen was anpassen, jetzt dann eben ja ökozentrisch oder biozentrisch argumentieren, dann erreichen wir unser Ziel nicht, sondern wir müssen tatsächlich uns hinsetzen, Zeit nehmen und diese Relationalität nochmal ganz neu durchdenken. Und dann kommt man eben auch zu einem Wissensgefüge, in dem es gar kein Zentrum gibt. Das ist auch nicht dann das Auto, das Übel oder so, sondern das Auto ist dann auch ein Element des Ganzen, was eine eigene Wirksamkeit hat und als auch Teil unserer Wahrnehmung und so weiter Realität ist. Und das Gleiche gilt halt für alle anderen Teilnehmenden dieser Kommunikation. Und wie gesagt, haben wir dann nicht eine Position, in der wir sozusagen für das System entscheiden können, was passiert und was wahr und falsch ist. Aber wir reflektieren auf unsere Verantwortung eben als, unsere Verantwortung ist eine andere als jetzt das Auto oder der Berg oder der Rhein oder die Nordsee oder sowas. Die haben eine eigene Rolle in diesem Gesamtgeschehen, die auch wir weiter erforschen und kommunizieren und erproben müssen. Und das Eingeständnis dessen, dass wir eigentlich überhaupt nicht wirklich kapieren, was läuft sozusagen, dass wir zwar Versuche haben und wir haben auch tolle Ergebnisse und so weiter, aber dass wir nur an der Oberfläche kratzen von dem, was in der Welt so vor sich geht, was Leben auf dem Planeten ausmacht und so weiter. Das einzugestehen ist, denke ich, auch etwas, was Teil des Heilungsprozesses sein kann, zu sagen, okay, wir sind einfach neugierig und wir haben als Menschen bestimmte Eigenschaften, die uns besonders prädestinieren, neugierig zu sein und Dinge dann nachzufragen und zu versuchen, okay, ich gebe mich nicht damit zufrieden, dass man sagt, ja, die Kuh redet halt nicht. Insofern, naja, dann versuchen wir mal zu AI zu gebrauchen und diese Versuche gibt es auch, ja. Bei Schafen in dem Fall, bei Kühen ist, glaube ich, noch nicht passiert, aber ist im Grunde analog, dass man dann versucht, die Kommunikationsformen dieser Wesen besser zu verstehen und eben auch, es ist ja nicht die Schuld der Schafe, dass sie kein Deutsch reden, sondern es ist unsere Verantwortung dann zu gucken, ja, wie können wir dann dazu kommen, dass wir nicht für die Schafe reden sozusagen und dann sagen, ja, die will bestimmt das und das oder die will das und das macht ja gar nichts aus oder so, sondern die Stimmen dieser Wesen selber auch hörbar zu machen und so weiter. Das sind also Herausforderungen auch für Wissenschaft, wo wir noch ganz am Anfang stehen. Aber ich denke, das sind genau die Versuche, auch vielleicht hilflos, aber vielleicht doch eine suchende Bewegung, die man auch als eine wissenschaftliche Methode sozusagen auch beschreiben kann. Und ich denke, das wäre eine Form auch von Wissenschaft, sehr nah auch an der romantischen Naturphilosophie ist, aber eben auch an Erkenntnissen, die wir heute sowohl philosophisch als auch spirituell oder wissenschaftlich haben.
Ja, was ich da spannend finde, ist ja die Frage auch, ne, was ist unsere Verantwortung als Menschen und unsere Fähigkeit so, und gerade wo du das so ansprichst mit dieser Neugier, ne? Und das ist ja auch passiert so, ne, dass Wissenschaft in unserem modernen Verständnis auch viel mit so Theoriebildung zu tun hat und dann hat man eine Theorie und die verteidigt man und also sehr so was Statisches, so, ne, auf Wissen, aus Wissenserwerb und Erklärungsmodelle so fokussiert und Wissenschaft im eigentlichen Sinne, oder wie kann man sagen, zumindest kann man es auch so fassen, hat ja immer eigentlich damit zu tun, immer diesen Horizont des Möglichen immer offen zu lassen, ne? Und immer zu schauen, ja, was ist da eigentlich? Und nicht schon diese Annahmen zu sagen, ja, das Schaf redet halt nicht und es läuft da rum und dann, ja, warum nicht, ne? Kann man da alles Mögliche mitmachen, ne? Aber diese Fragen zu stellen, ja, was macht das? Was fühlt es überhaupt oder nicht? Und das hat ja was, also dass das vielleicht das ist, was wir als Menschen wirklich nochmal neu oder tiefer verkörpern können. Es hat ja auch was Ästhetisches, auch was Künstlerisches. Das ist ja auch, künstlerische oder poetische Bewegungen haben ja auch immer so dieses Öffnende, ne? Was ist da noch, was kann man noch zu entdecken? Wie kann man die Welt nochmal anders verstehen? Und gerade im Zeitalter, wo auch künstliche Intelligenz, ne, viele Sachen auch übernimmt, sage ich mal, die mit Wissenserwerb zu tun haben und solchen Dingen, da ist die ja super, ne? Also eine bestimmte Form von Wissenserwerb und irgendwie darstellen und Muster bilden und so, wird das vielleicht auch nochmal viel wichtiger, ne? Dass wir als Menschen diese Fähigkeit neu lernen oder wiederfinden oder wie auch immer, diesen offenen Blick zu behalten und wirklich zu schauen, was ist da eigentlich? All diese Fragen, was ist ein Ökosystem? Wie hängt es zusammen? Oder diese Forschung, ne? Wie reagiert der Baum auf den Vogel oder das Schaf? Also man, da gibt es ja keine Grenze für solche Fragen. Und dass das eigentlich auch unsere menschliche Möglichkeit ist, die Welt immer auch tief, nicht nur besser zu verstehen, sondern tiefer mitzuempfinden, ne? Und tiefer in Beziehung zu gehen und darauf auch Schlüsse auf unser Handeln zu ziehen. Und dass das eigentlich auch, ja, vielleicht gerade heute unsere Verantwortung ist.
Ja, sehe ich genauso. Und auch gut, dass du die Rolle der Kunst ansprichst. Das ist natürlich sehr wichtig, weil die Kunst, und das sieht man auch, sobald man sie jetzt anfängt, ein bisschen mit so einer Brille rumzulaufen, mit Relationalität und Subjekt, Objekt und Natur, Kultur und so weiter, dann sieht man es überall. Also diese künstlerischen sozusagen Ausdrucksformen, die Relationalität einfach produzieren sozusagen und einfach auch eine Welt imaginieren, in der diese Trennungen gar nicht mehr funktionieren oder gar keine Rolle mehr spielen. Und dann kommt auch der Kunst natürlich, auch Literatur gehört auch dazu, kommt dann auch eine Vorreiterrolle zu, in dem Sinne, dass man bestimmte Sachen, man gewöhnt sich irgendwie dann, ja, also eigentlich funktioniert das auch. Also ich könnte auch genauso, also wie Richard Powers zum Beispiel in seinem, ich weiß nicht genau, wie das im Deutschen übersetzt ist, der Roman The Overstory, wo er den Pulitzer-Preis gekriegt hat. Das geht über Baumbewusstsein sozusagen. Ja? Also dass Bäume denken und Bäume auch mit Menschen nicht nur kommunizieren, sondern auch einen eigenen Plan haben vielleicht. Also bestimmte Sachen, die werden so als ganz selbstverständlich präsentiert und auch in vielen Kunstwerken heute und Installationen auch, wo dann mit AI, also sozusagen die Maschine denkt und so weiter, denkt Natur, also wo Natur und Kultur sozusagen verschmelzen. Rafik Anadol, ich glaube, das ist ein Beispiel, was ich in dem Buch auch beschreibe. Nature Thinks, also so diese Beispiele in der Kunst sind so zahlreich, dass auch eine bestimmte neue Haltung gegenüber der nichtmenschlichen Welt auch normalisiert wird, wenn man so will. Und auch ein andere Beziehungsfähigkeit auch vorbereitet wird. Und ich denke, da kommt der Kunst eine ganz, ganz wichtige Rolle zu. Und ich denke auch gerade in dem Kontext, dass das auch Wissen geht, dass Wissen auch immer körperlich ist, dass es immer verkörpertes Wissen ist, dass es nicht irgendwie so ein abstraktes Ego irgendwo in mir, was dann so denkt und das ist von meinem Körper unabhängig, und dass mein Körper selber eigentlich eine Vielzahl von nichtmenschlichen Lebensformen darstellt, sonst würden wir gar nicht überleben. Also wir sind eine Vielfalt von Lebensformen und sehr, sehr viele dieser Lebensformen haben keine menschliche DNA und so weiter. Also wir sind eigentlich schon ein Mitweltfüge sozusagen, auch als Persönlichkeiten und so weiter. All diese Dinge sind sehr, sehr wichtig auch, denke ich, als Wegbereiter dieses neuen Denkens, dass wir und neuen Fühlens und Seins, dass wir brauchen, um mit diesen Krisen auch irgendwann fertig zu werden.
Ja, und das erfordert ja auch, dass, ich glaube, das sprichst du ja auch an, auch an deiner Arbeit, dass sich diese unterschiedlichen Wissenszugänge, auch zum Beispiel Kunst und Naturwissenschaft oder andere Bereiche, aus dieser Trennung voneinander herauskommen und irgendwie auch in Dialog kommen, um es mal so zu beschreiben. Wie siehst du das?
Auf jeden Fall. Also wir brauchen diesen Dialog, diesen Austausch von Perspektiven. Und das ist, denke ich, auch nochmal ein weiteres Element, was hier auch interessant wird. Das sind diese spirituellen Erfahrungen. Ne, dass das eben nicht nur so als Glauben dann irgendwie abgetan wird, sondern dass Spiritualität eben auch Teil von Wissenszusammenhängen ist, Erfahrungswissen ist und so weiter, dass man auch selbst in Kommunikation mit nichtmenschlichen Entitäten, wie jetzt im Schamanismus zum Beispiel oder in anderen Traditionslinien oder einfach sich zu öffnen den Stimmen sozusagen der Welt und das auch Teil eines Bewusstwerdungsprozesses ist, dass man noch so direkt, was man auch philosophisch finden kann. Also wenn ich davon ausgehe, dass das Schaf irgendwie auch Gefühle hat und so weiter, dann ist es doch ganz normal, dass ich dann versuche, mit dem Schaf irgendwie zu kommunizieren, oder mit dem Baum oder so etwas. Ne? Also das ist ja auch aus dieser Schmuddelecke Spiritualität rauszuholen, sondern auch als Teil von einer notwendigen Heilung, die wir auch brauchen, um auch diese Gefühlswelt wieder Teil unserer Erkenntnisfähigkeit ernst zu nehmen und nicht nur so abzutun, sondern auch als Teil von Erkenntnisprozessen ernst zu nehmen. Und da können wir tatsächlich auch sehr viel mitnehmen von nicht-europäischen Traditionen, die eben auch immer diese verschiedenen Elemente schon zusammen gedacht haben, für die das irgendwie kalter Kaffee ist. Aber für uns ist das dann eine Revolution. Für chinesisches Denken, die haben das schon seit 4000 Jahren in ihrer Philosophie drin, dass alles nur in Korrelation funktioniert und so weiter. Die haben diese Subjekt-Objekt-Trennung eigentlich nie in dem Sinne gehabt. Also da nochmal so zu gucken, wie guckt ihr denn da euch das an? Oder indigene Traditionen oder auch andere. Also da gibt es viel, viel auch an Kommunikation über diesen philosophischen Tellerrand hinaus, wo man auch nochmal Inspirationen finden kann, auch die Spiritualität als etwas ernst zu nehmen, was uns als Menschen ausmacht.
Ja, und das finde ich spannend. Auch das ist ja auch etwas, was in gewissem Sinne sich zeigt und auch ein großes Bedürfnis danach zeigt. Also Menschen suchen diese Erfahrungen, ne, sei es jetzt in allen möglichen religiösen oder ne, spirituellen Zusammenhängen, Schamanismus oder selbst psychoaktive Substanzen. Also da gibt es ja ein Riesenbedürfnis und gleichzeitig so das sage ich mal, kulturelle Selbstverständnis so auch hat dann immer noch eine große Angst vor sowas wie Esoterik. Ne? Das wird dann auch, ist ja auch so ein im Prinzip ein Schimpfwort geworden. Wenn man jemanden irgendwie sagen will, der hat keine Ahnung, sagt man, der ist Esoteriker oder so. Da ist ja auch kulturell irgendwie etwas geschehen, wo eigentlich, und ich finde das auch, also in der Kunst sieht man das, ne? In die Wolf auch viel mit Künstlern arbeite, also interviewen die oder gestalten das Magazin damit. Und da sind unglaubliche spirituelle Hintergründe, ne? die da drin sind und da wird da draus gearbeitet und es wird sozusagen, das sind kulturell anerkannte Künstler. Da würde niemand sagen, ja, was machst du da, bist Esoteriker, ne? Also die dürfen das. Aber wenn jetzt jemand kommt, der Wissenschaftler ist und sagt, ja, ne, also was weiß ich, ja, irgendwas Ausgefallenes da sagt, ne, dann sagt man, kann das schon mal kommen.
Ja, auf jeden Fall.
Du das, also auch, du beschäftigst dich ja auch gerade mit diesem Phänomen auch in deiner Arbeit, wie wir da, ja, ich weiß nicht, wie wir da zu einem anderen Verhältnis kommen kann oder warum das auch so schwierig ist, Spiritualität einfach mal auch ein Stück weit ohne, wie soll man sagen, so ein Label des immer gleich Irrationalen da abzuspeisen, wirklich Teil des Diskurses werden kann.
Ja, das ist eine Gratwanderung auf jeden Fall. Und das habe ich natürlich auch als Wissenschaftler, merke ich das auch immer, also haben wir jetzt nicht drüber geredet, aber ich bin auch eben, Astrologie ist eins der Themen, mit denen ich mich sehr intensiv beschäftige. Und da hat man eben auch diese, sobald man das irgendwie als Wissenssystem oder Erfahrungssystem ernst nimmt, ist das sofort, also so hat man den rationalen Diskurs verlassen, das ist dann die Geschwurbel und so weiter, ja, also so Esoterik und das ist, und das Gleiche gilt für andere spirituelle Aktivitäten eben auch. Und gerade die Unvereinbarkeit dieses wissenschaftlichen Standards sozusagen mit spirituellen alternativen Wissen und so weiter ist eine Spannung, die ganz massiv sichtbar ist, gerade auch in der Wissenschaft. Und was ich auch interessant finde, ist, dass gerade auch in Deutschland ist es noch dominanter als in anderen Ländern, wie den Niederlanden zum Beispiel, ist es viel entspannter. Aber dass da dann oft auch in dem öffentlichen Diskurs, also in Medien und Journalistik und Politik und so weiter, diese Schwarz-Weiß-Urteile gefällt werden, ohne dass die Leute überhaupt auch wissenschaftliche Theorien zur Kenntnis genommen haben. Also dass man so alles, das riecht so nach Schmuddelecke, dann wird da sofort draufgehauen und dann sind dann alle Corona-Leugner und Astrologen, das ist alles ein Pack sozusagen, ja, alles in einen Sack und das ist dann Esoterik. Und das wird dann eben auch, das funktioniert, ohne dass da irgendwelche Kenntnis von diesen Traditionen nötig ist. Sodass man selbst, wenn man sich jetzt den öffentlichen Diskurs mit dem wissenschaftlichen Diskurs vergleicht, da gibt es eben auch eine Spannung. Dass also in der Wissenschaft selber wird es überhaupt nicht so schwarz-weiß gesehen, gerade auch in der kritischen Diskussion, sondern da wird viel vorsichtiger und nuancierter argumentiert. Aber in der Öffentlichkeit kommt es dann nicht so nuanciert an. Und ich denke, da brauchen wir eben auch noch eine Gesprächsform. Und Evolve ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel für ein Magazin, wo diese Kommunikation geführt wird, eben auch zwischen wissenschaftlichen Fragestellungen und wie kommt denn das an jetzt bei normalen Leuten, die jetzt irgendwie Tarot-Karten legen und das irgendwie und das sehr sinnvoll finden und auch der Meinung sind, dass es nicht alles zufällig, was da passiert, sondern dass da bin ich in Kommunikation mit der Welt in irgendeiner Weise, ich verstehe nicht wie, aber so, das auch einfach so ernst zu nehmen und diese oder Astrologie oder Schamanismus, was auch immer, dass man dieses Gespräch eben auch noch mehr führen muss, als das im Moment passiert. Ich denke, da liegt auch noch viel auf unserem Weg, wo wir noch mehr machen können.
Ja, und ich glaube auch, dass das viel mit dem Relationalen auch irgendwie zu tun hat, ne? Oder mit Dialog, ne? Das ist ja so ein Element, was wir mit Evolve sehr stark bewegen. Und ich finde auch, dass es eben irgendwie einen Raum braucht, wo man wirklich in Dialog gehen kann über diese Phänomene und über diese Erfahrung, ohne gleich mit Vorannahmen, das ist jetzt irgendwie Quatsch und das ist, ne, und natürlich gibt es auch in Esoterik oder ich würde dann eher sagen im New Age auch ganz vieles, wo man kritisch drauf schauen kann und das gibt's ja auch alles, aber das sozusagen gleich als,
ja.
Ja, und gleich als sozusagen als Vorannahme auf alles drauf zu fropfen, ne? Das ist ja für mich, hat auch was mit diesem Nicht-Relationalen zu tun, ne? Weil man immer schon weiß, wie es ist, und dann hat man seine Welt relativ gut geordnet. Da hat man, wie du sagst, ne, man hat so Pakete, da packt man das rein, das sind jetzt die Esoteriker oder was auch immer, wie man die dann bestempelt. So. Und das tut uns ja auch nicht gut. Wir merken ja auch als Gesellschaft, das erzeugt Entfremdung, auch Polarisierung, wenn das Gespräch nicht mehr stattfindet. Ne? Also was erlebst du wirklich, was zeigt sich da? Und erstmal so mit eigentlich irgendwie ganz im wissenschaftlichen Sinne erstmal mit offenem Geist an die Phänomene zu gehen und zu schauen und nicht jetzt die Unterscheidungsfähigkeit abzulegen oder so, aber wirklich auch miteinander, es ist eigentlich auch ein demokratisches Anliegen, miteinander im Gespräch zu sein, wie sich Welt zeigt und wo sich für Menschen da auch sinnvolle Erfahrungen erschließen und wie man das zusammenbringen kann. Und wie du sagst, ne, auch man kann eben all diese Strömungen auch wissenschaftlich erforschen und dadurch auch schauen, was zeigt sich da eigentlich. Und von dem her finde ich, das ist auch jetzt nicht nur so ein nettes Hobby oder so, ne, dieser ganze Bezug zu einem relationalen Umgang mit der ganzen Welt, mit Naturphänomenen, aber auch miteinander als Menschen, weil wir ja alle diese Dinge auch verkörpern. Ne? Also es gibt ja viele, auch diese Sachen, ne, dass man, viele Menschen meditieren zum Beispiel, ne, aber trauen sich das gar nicht zu sagen, ne, da wo sie sind. Ich meine, heute ist es schon ein bisschen anders. Achtsamkeit kann man es dann nennen, dann nicken dann alle und sagen, ja, das ist gut.
Ja,
dann kannst du noch besser arbeiten, sozusagen. Aber andere Dinge finden dann nicht so statt. Und ich finde auch, was so deine Arbeit und was wir jetzt so angesprochen haben, da einen ganz wichtigen Impuls, diese Gespräche offen zu halten und wirklich miteinander herauszufinden, wie können wir da miteinander und mit dem Ganzen des Lebens auf eine ethisch verantwortliche Weise mit umgehen.
Ja. Ja, das denke ich auch. Kann man nur hoffen, dass dieses Gespräch über Grenzen hinweg auch kultiviert wird und entsprechend auch wahrgenommen wird und dass man auch jetzt auch als Wissenschaftlerin, Wissenschaftler einfach mal zuhört, was passiert denn da eigentlich und auch umgekehrt, ja. Sich öffnet auch gegenüber Positionen, die man eigentlich als zunächst mal als nicht sehr eingängig oder als sehr herausfordernd oder sowas betrachtet, aber auf die man sich trotzdem einlassen kann erstmal und so, wo man erstmal neugierig sein kann, um diese Fragen überhaupt mal zu stellen. Und dann kann man immer noch sagen, naja, also da bräuchten wir dies und das, um da eine Antwort für zu finden, aber okay, es fängt halt mit Fragen an. Und da halte ich es auch immer mit Max Weber, dem Soziologen, der gesagt hat, also unser Fortschritt, wenn es überhaupt Fortschritt gibt in der Wissenschaft, dann ist das nicht, dass wir Antworten auf unsere Fragen finden, sondern der Fortschritt besteht darin, dass wir unsere Fragen verbessern. Und das, denke ich, das ist auch, was wir erleben, auch in dieser relationalen Wende, dass man sagt, okay, wie können wir denn jetzt eine Kunstinstallation als Wissenserfahrung konzipieren? Wie können wir da eine Theorie drauf bauen und so weiter? Das sind alles Fragen. Oder wie können wir Meditation oder Kommunikation mit nichtmenschlichen Wesen und so weiter, wie können wir das denn vielleicht in ein philosophisches Modell einbauen, das das irgendwie erklärt, weil das so viele Leute machen und so viele Leute finden das intuitiv völlig überzeugend, braucht noch keine Philosophie dafür, right? Aber die Wissenschaft will dann immer da eine Theorie dazu haben, die dann irgendwie funktioniert. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber solche Dinge einfach ernst zu nehmen oder auch Meditation oder Tarot oder Astrologie einfach zur Kenntnis zu nehmen, das große Teile der westeuropäischen und nordamerikanischen Bevölkerung findet Astrologie plausibel. Und da reden wir nicht über 2-3%, da reden wir über 20-35%. Das ist also populärer als das Christentum. Und das einfach mal ernst zu nehmen. So, Solche muss man sich immer noch fragen, was ist das genau, wenn die über Astrologie reden und so weiter. Klar, aber das Gleiche gilt ja für Christentum auch. Ne? Also gibt es Leute, die jeden Tag beten, dann gibt es Leute, die einmal im Jahr irgendwie, das ist alles in einem großen Feld sozusagen. Klar, muss man dann genauer gucken, aber das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, dass die Leute auch spirituelle Bedürfnisse haben und eben auch neugierig sind und damit eben auch mit den Emotionen und mit den spirituellen, mit der ganzen Person sozusagen auch zu arbeiten und das ernst zu nehmen in dem Sinne, dass wir auch die gesamte Person brauchen, um zu einer wirklichen Neuorientierung unseres Verhältnisses zur Welt zu kommen. Sonst bleibt das alles nur irgendwie im Kopf hängen.
Mhm. Ja, und ich finde es total wichtig, auch dieses spirituelle Empfinden oder die Suche oder dieses Wahrnehmen auch in vielen Menschen oder diese Sinnsuche, vielleicht um es auf so einen Punkt zu bringen, ernst zu nehmen, ne? Die sich auch nicht in den etablierten Religionen vielleicht immer wiederfindet, weil ich glaube, das ist auch für eine Gesellschaft, ich glaube, das ist ja auch ein Problem, ne? Wenn das nämlich keinen Raum findet, wo das anerkannt wird als ein legitimes Bedürfnis, sondern irgendwie so abgetan wird, ne? Dann ja. Kann es eben auch passieren, dass es sich komische Wege sucht oder ich sag mal auch von bestimmten Leuten instrumentalisiert werden kann, ne? Diese Sinnbedürfnis in der Weise, die dann eigentlich, ja, ich sag mal, Menschen eher aus dem ganzen Gefüge einer Gesellschaft wegführt, ne? Wo, also da gibt's ja auch so Beispiele.
Ja.
Und ja, da finde ich das auch ein ganz wichtigen Element, ein wichtiges auch einander als Menschen zu verstehen, öffnet auch irgendwie nochmal den Horizont, ne? So, das merke ich jetzt auch in unserem Gespräch, dass es eigentlich nicht nur irgendwie, dass es auch was sehr Schönes hat, also was Bereicherndes, ne? Also es ist ja eigentlich viel, viel lebendiger, wenn ich nicht immer schon weiß, was die Welt ist und das versuche zu verteidigen, sondern wenn da Offenheit ist, ohne jetzt irgendwie da in diesen Relativismus zu verfallen. Ja. Klar, gibt es auch Positionen, für die man auch streiten kann und all das, ne? Aber dass da so eine Offenheit ist.
Ja.
Dass die Welt eben.
Ja, ich denke auch, dass. Würde uns gut tun im Zusammenleben, auch angesichts der ganzen Krisen, die wir bewältigen müssen, sowohl untereinander diesen zuhörenden Aspekt zu verstärken, aber eben auch gegenüber der nichtmenschlichen Welt.
Ja, vielen Dank, Koku, für das Gespräch.
Vielen Dank für die interessanten Themen, die wir behandeln konnten.
Vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Freuen uns, wenn ihr Kommentare hinterlässt. Geht das Gespräch auf diese Weise weiter und dir vielen Dank, Koku, für deine Zeit.
Alles klar, vielen Dank.